Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Präsident Donald Trump und der reichste Mann der Welt, Elon Musk, wollen den US-Staatsapparat schrumpfen. Sie versprechen Einsparungen in Milliardenhöhe und Erleichterungen für Unternehmen. Wir sprechen heute darüber, was Trumps und Musks radikales Vorgehen wirklich erreicht und darüber, ob das, was wir hier erleben, ein Staatsstreich ist. Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard. Elon Musk soll für Trump den US-Staatsapparat schrumpfen. Bevor wir darauf kommen, wie er das macht, haben denn die USA prinzipiell ein Problem mit so hohen Staatsausgaben?
Also die USA haben einen riesigen Staatsapparat. Die Bundesverwaltung ist gewaltig groß, aber es ist auch ein sehr großes Land und ein sehr reiches Land und sie tun auch sehr viel, vor allem auch im Bereich der Verteidigung, aber auch in den Sozialausgaben. Also man kann nicht sagen, das ist unbedingt überdimensioniert, auch wenn man es mit anderen Industrienationen vergleicht. Die USA haben niedrigere Staatsquote als viele europäische Staaten. Allerdings vieles, was der amerikanische Staat macht, ist sehr ineffizient und wahrscheinlich ineffizienter, als wir es in Europa gewohnt sind, aufgrund von politischen Strukturen. Wenn sich die einzelnen Kongressabgeordneten von diesem Kuchen etwas ein Stück abschneiden wollen oder aber auch, weil Sachen immer sehr unstrukturiert entschieden wurden, geschaffen wurden und gewachsen sind. Also sicher eine gute Ausgabenreform, eine klare, eine überlegte, könnte dem amerikanischen Steuerzahler wirklich auch viel Geld einsparen.
Das heißt, der Riecher von Trump und Elon Musk ist prinzipiell richtig, es gäbe einiges zu reformieren. Was waren denn jetzt die ersten Ausgaben, die gestrichen wurden?
Ja, also die Sache ist, so wie Trump und Elon Musk und diese neue Regierung es angeht, glauben die meisten, dass das weder vernünftig noch effizient ist. Und das sieht man auch daran, was haben sie zuerst gestrichen? Sie haben nicht dort begonnen zu streichen, wo möglicherweise die größte Verschwendung oder die größten Probleme sind. Sie sind dorthin gegangen, wo sie aus ideologischen Gründen gewisse Ausgaben ablehnen oder nicht wollen. Und das erste Ziel war die Entwicklungshilfebehörde. Das ist natürlich ein sehr billiges, einfaches Ziel. Entwicklungshilfe wird von der Bevölkerung immer maßlos übertrieben. Man glaubt, das sind immer große Anteile des Geldes, gehen dorthin. Das ist in Wirklichkeit sehr, sehr wenig. Und geht auch ins Ausland. Und dort ist Musk mit der Kettensäge hereingegangen, hat eigentlich die gesamte riesige, schon seit 60 Jahren bestehende Behörde praktisch einfach geschlossen, Zehntausende herausgeschmissen, Unmengen von Programmen gestrichen. Und das trifft auch sehr, sehr viele Menschen in aller Welt und schadet, glaube ich, auch den USA in ihrem globalen, weltweiten Ansehen. Das zweite Ziel war die Konsumentenschutzbehörde, eine relativ junge Einrichtung, die nach der Weltfinanzkrise eingerichtet wurde von Barack Obama. Auch da geht es um Ideologie und auch um Interessen, Unternehmensinteressen, Banken, andere haben das immer abgelehnt, weil sie das Gefühl hatten, da wird ihre Möglichkeit, ihre eigenen Geschäftsmodelle zu entwickeln, hier eingeschränkt. Also da geht es um einen Kampf um Verbraucherinteressen gegenüber der Wirtschaft und der Industrie. Und da wissen wir halt, wo Trump und auch Elon Musk stehen. Und sonst wurde ziemlich querbeet ein herumgekürzt, Leute da und dort herausgeschmissen, dann wurde es wieder zurückgenommen, weil sich herausgestellt hat, dass zum Beispiel 1200 Leute, die im Energieministerium gearbeitet haben, waren halt für die Sicherheit der Atomwaffen und der zuständig. Naja, das ist etwas, die man vielleicht dann doch brauchen wird. Also das ist alles chaotisch, ist unstrukturiert und da werden wir erst sehen, wie das auch weitergeht.
Kannst du uns eine Schätzung geben, wie viele Menschen sind denn insgesamt davon betroffen?
Ja, man glaubt, dass bisher ungefähr ca. 10.000 Menschen tatsächlich ihren Job verloren haben. Es war auch so, es wurde ein Angebot an alle Bedienstete im öffentlichen Dienst, im Bundesdienst gegeben, zu sagen, wenn ihr heute kündigt, könnt ihr bis September werdet ihr bezahlt. Das ist in den USA ja recht großzügig. Und das haben angeblich 65.000 Menschen angenommen, wobei es noch immer nicht klar ist, ob dieses Angebot wirklich halten wird. Also von den Gerichten wurde auch das zum Teil wieder gestoppt, ist auch noch nicht ganz klar. Wie viele Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier die Trump-Regierung wirklich herauswerfen will, weiß man auch nicht ganz genau. Die Rede ist von ungefähr bis zu 10% des Personalstandes in der Bundesverwaltung. Insgesamt arbeiten da 2 Millionen Menschen, also das wären bis zu 200.000 Menschen. Und das, wenn das tatsächlich so geschieht, ja, das würde man dann tatsächlich auch in vielen Bereichen auch fühlen.
Du hast angesprochen, dass diese Kürzungen reale Auswirkungen haben, zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe. Was sind denn noch die Folgen von diesen Massenentlassungen?
Im Moment in dem Bereich der Entwicklungshilfe bei USAID ist es ganz konkret, ist es massiv und das spürt man auch weltweit. Dazu kommen ja noch nicht nur, dass die Menschen rausgeschmissen wurden, sondern dass auch noch sehr große Förderungen, Programmfinanzierungen wurden auch gestrichen. Das ist auch in anderen Bereichen geschehen. Also da zum Beispiel werden die Gelder, die an die Universitäten für Forschung fließen, sollen eingeschränkt werden. Die Gelder, die in die medizinische Forschung fließen, werden eingeschränkt oder überhaupt gestrichen. Und da spürt man jetzt schon einmal erste tatsächliche Aktivitäten, die einfach gestoppt werden müssen, plus einer ganz massiven Unsicherheit. Und ich glaube, im Moment gibt es wahrscheinlich niemanden, der für die amerikanische Regierung arbeitet, der nicht irgendwie Angst um seinen Job hat oder sich zumindest ein wenig Sorgen macht.
Wenn Hilfsprogramme gestrichen werden und Forschungsgelder gekürzt werden, wie könnte sich das rächen für die USA langfristig?
Wenn man davon ausgeht, dass dieser ganze amerikanische Staatsapparat ohnehin nur ein großer Parasit ist, der nichts tut, sondern nur Probleme schafft, ich erinnere hier an den berühmten Satz von Ronald Reagan noch aus dem Jahr 1980. Die Regierung ist nicht die Lösung, die Regierung ist das Problem. Und wenn man das so sieht, wie das zum Beispiel Elon Musk und andere auch in diesem Silicon Valley libertären Lenker sehen, ja, dann ist es nur gut, wenn das all das einmal gestrichen wird und verschwindet und dann wird Amerika aufblühen können. Wenn man aber, so wie, glaube ich, sehr viele Amerikaner es auch wissen, aus eigener Erfahrung, auch sehr viele Experten, Ökonomen und vernünftige Menschen sehen, sagen, die Regierung tut ja was, was notwendig ist. Da werden ja wichtige Dienstleistungen, ja lebensnotwendige Dienstleistungen erfüllt. Dann wird das schlimme Folgen haben. Möglicherweise nicht nur kurzfristig, wo einfach Sachen, die man gewohnt ist, plötzlich nicht mehr funktionieren, auch längerfristig. Zum Beispiel gerade in der medizinischen Forschung. Das merkt man nicht im Augenblick, dass an gewissen Bereichen nicht mehr geforscht wird. Aber in 10, 20 Jahren wird dann möglicherweise und vielleicht schon viel früher, wird auch die USA, die derzeit in der vordersten Front in so vielen Bereichen international stehen, werden zurückfallen und gewisse Möglichkeiten, die die Wissenschaft, die die Technik, die die Forschung bieten würden, werden dann einfach nicht erfüllt werden. Denn das alles wird der Rest der Welt nicht auffüllen können, dieses Loch, das hier geschaffen wird, gegraben wird.
Um den Apparat zu verschlanken, hat sich Musk auch Kontrolle über Zahlungssysteme von Behörden und jetzt auch die Computer der Steuerbehörde IRS verschafft. Was verspricht sich Musk davon?
Das zweite große Argument von ihm und diesen ganzen Aktivisten, die dahinter stehen, auch in der Trump-Regierung, in der ganzen MAGA-Bewegung, Make America Great Again, ist nicht nur, der amerikanische Staat ist ineffizient, sondern es ist voller Korruption und voller Betrug. Und da geht es jetzt darum, hier den angeblichen Betrug aufzudecken. Und das muss man tun, indem man direkt sich die Zahlungen anschaut. Wenn man Musk auf X verfolgt, dann bringt er immer wieder auch Listen, angeblich von Zahlungen, die betrügerisch sind. Und fast jeden Tag verkündet er, wie viel Geld er schon wieder gespart hat, weil irgendein neuer Betrug aufgedeckt wurde. Natürlich gibt es immer wieder Betrug, es gibt Manipulationen, es gibt Missbrauch. Das ist in jeder Verwaltung der Fall, dass es in den USA deutlich mehr ist als anderswo. Davon muss man nicht unbedingt ausgehen. Und wenn es diesen Betrug auch gibt, so schnell wird man den nicht finden können, wie Musk das jetzt behauptet. Also das Ganze ist eine große Show, ist ein Versuch, dieses Chaos, das er hier anrichtet, hier zu rechtfertigen. Und der erste Versuch war, in das Zahlungssystem des amerikanischen Finanzministeriums hineinzukommen. Und das hätten seine jüngsten Mitarbeiter machen sollen. Und das wäre natürlich sehr gefährlich gewesen, weil die könnten dann eigentlich dort einfach herumhantieren, alles Mögliche einstellen, herausnehmen. Das wurde dann angeblich wieder gestoppt. sie sollten jetzt nur noch die Möglichkeit haben, hereinzusehen, aber nicht selbst einzuschreiten. Die letzte Nachricht ist, dass sich seine Abteilung, Deutsch, das Department of Government Efficiency, Zugang zur Steuerbehörde, zur IRS erhalten möchte, dann hätten sie nämlich Zugang zu allen vertraulichen Daten aller amerikanischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wenn man bedenkt, wie diese Regierung schon angekündigt hat, wie sie mit ihren Feinden, Gegnern, Kritikern, Menschen, die in der Vergangenheit sie möglicherweise unfair behandelt haben, umgehen möchte, dann ist das brandgefährlich.
Hochsensible Daten, die man auch nicht gegen sie verwendet haben möchte. Wer sind denn diese DOGE-Mitarbeiter? Du hast gemeint, das sind junge Leute. Ja. Sind die überhaupt befugt oder auch qualifiziert, um dazu zu greifen?
Sie haben diese Befugnis an sich noch nicht. Das Weiße Haus möchte es ihnen geben. Immer wieder wird dagegen geklagt. Dann geht das zu den Gerichten, wo das zum Teil wieder gestoppt wird. Dann behauptet Trump wieder, warum die arbeiten für mich. Ich bin der Präsident. Natürlich dürfen die das. Inzwischen ist die ganze Frage aufgekommen, was ist überhaupt Musks Rolle? Mhm. Weil jetzt in Gerichtsunterlagen, wo es auch um eine Klage gegen das DOGE geht, wird behauptet, Musk arbeitet gar nicht für die amerikanische Regierung. Er ist nur ein externer Berater. Dann dürfte er überhaupt nicht zugreifen zu irgendetwas. Also auch das ist unklar, wirr und wird wahrscheinlich ganz bewusst auch intransparent gehalten.
Du hast gesagt, dass da immer wieder Gerichte dann einschreiten. Ist denn dieser Zugang zu den Einsparungen und wie man das Ganze kontrollieren soll, ist es überhaupt legal, was da passiert?
Wie legal all das ist, ist umstritten. Dass der amerikanische Präsident, dass die Exekutive sicher einen gewissen Handlungsspielraum hat, ist klar. Aber, und das ist das Hauptproblem, das sind Behörden, das sind Programme, die vom Kongress beschlossen wurden. Und in der amerikanischen Gewaltenteilung dürfte eigentlich nur der Kongress diese Behörde wieder schließen oder die Ausgaben deutlich einschränken und kürzen. Und indem Trump das ohne zum Kongress zu gehen macht, verletzt er die Gewaltenteilung und verstößt wahrscheinlich gegen Gesetze. Dabei ist es ja gar nicht so, dass der Kongress sich dagegen stellen würde. Dort haben die Republikaner eine Mehrheit. Die halten alle ziemlich still, die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat. Aber er weiß, das würde länger dauern. Und wenn er mal dann Programme gekürzt werden, dann würden sich die einzelnen Kongressabgeordneten oder Senatoren, deren Bezirke oder Bundesstaaten davon getroffen werden, wahrscheinlich rühren. Da würden auch die Bevölkerung aktiv werden, Lobbys aktiv werden. Dann würde Sand in dieses Getriebe kommen. Trump versucht mit einer ganz hohen Geschwindigkeit all diesen Widerstand einfach aus dem Weg zu fegen. Und damit hält er sich nicht an die amerikanische Rechtsordnung. Und letztlich gehen diese ganzen Prozesse, die jetzt begonnen haben, die Verfahren, gehen auch um diese Frage. Es geht auch zum Teil um arbeitsrechtliche, um Schutzbestimmungen. So wurden in einem ganz ersten Schritt Inspektoren gefeuert, die eingesetzt wurden, um die Ausgaben zu kontrollieren, so eine Art von Rechnungshoftätigkeiten. Und da gibt es ganz klare Bestimmungen, unter welchen Umständen die gekündigt werden dürfen. Diese Auflagen wurden nicht eingehalten. Und auch das wird jetzt vor Gericht behandelt. Und in einem dieser Fälle, einem dieser Inspektoren, der einer Behörde vorsitzt, die sich um sogenannte Whistleblower und deren Aussagen kümmert, ist jetzt die Trump-Regierung direkt zum obersten Gerichtshof, zum Supreme Court gegangen, weil ein Bundesgericht, das weiter unten ist, hat diese Kündigung gestoppt. Und Trump möchte jetzt vom Supreme Court die Antwort bekommen, darf das Bundesgericht das oder wie sie es wollen, nein, es darf es nicht. Sie haben das Recht, auch diesen Mann zu kündigen, obwohl er eigentlich relativ gut geschützt sein sollte vor so einer letztlich willkürlichen Handlung einer neuen Präsidentschaft. Und da werden wir sehen, ob der Supreme Court diesen Fall annimmt. Möglicherweise sagt er nein, das geht uns nichts an. Dann bleibt einmal diese einstweilige Verfügung gegen die Kündigung stehen und dann dauert es eine Zeit lang, bis sich dieses Verfahren zu Ende führt. Wenn er es annimmt und wenn er möglicherweise im Sinne des Weißen Hauses entscheidet, dann würde das bedeuten, dass die Machtbefugnisse des amerikanischen Präsidenten gegenüber den anderen Säulen, Gewalten in den USA, dem Kongress und auch der Judikatur deutlich ausgeweitet werden würde, dann hätten wir das, was immer wieder von einer Imperial Presidency geredet wurde, wäre das wahrscheinlich eine Super Imperial Presidency, die wir dann hätten.
Eine imperiale Präsidentschaft. Wie effektiv sind denn diese radikalen Sparmaßnahmen? Wie effektiv ist das, um Geld zu sparen? Kann man da was sagen?
Also Musk hat im Privatsektor, in den Unternehmen, die ihm gehören, bewiesen, dass man sehr, sehr schnell sehr einsparen kann, indem man Leute einfach kündigt, ohne dass dann unbedingt alles zusammenbricht. Der amerikanische Staatsapparat ist viel komplexer. Eine öffentliche Verwaltung lässt sich nicht so leicht, so schnell kürzen. Das heißt, höchstwahrscheinlich sind diese Sparziele, die hier verkündet wurden, überhaupt nicht erreichbar. Und wenn tatsächlich radikal Leute hinausgeworfen, Ausgaben und Programme gestrichen werden, dann würde das massive Konsequenzen haben für die amerikanische Wirtschaft, für die Gesellschaft, für sehr viele Institutionen. Aber ob das die amerikanische Verwaltung effizienter machen würde, ist zu bezweifeln. Sie würde nur weniger leistungsfähig sein. Man darf auch nicht vergessen, die drei größten Brocken der Ausgaben des amerikanischen Bundesstaates sind die Programme für ältere Menschen, die Social Security, also die Pensionen und die Krankenversicherung, Medicare und die Verteidigung. Und diese drei großen Brocken möchte ja Trump nicht anrühren. Das heißt, der Bereich, wo tatsächlich gespart werden kann, ist überschaubar. Und dort diese Ziele zu erreichen, würde schon zu einem wirklichen Kahlschlag führen.
Kritiker meinen, dass das alles von primär politischen Interessen getrieben ist, das, was Elon Musk und Donald Trump hier machen. Musk erhält selbst viele Milliarden Dollar an Steuergeld für seine Firmen. Da gab es einige Karikaturen, die gezeigt haben oder die zumindest angedeutet haben, da ist jetzt der reichste Mann der Welt, der den normalen Leuten und den armen Menschen das Geld wegnimmt. Ist das eine korrekte Deutung oder ist das zu überspitzt?
Ja, also die Bundesbediensteten sind jetzt nicht die Ärmsten des Landes und sehr vieles der Sozialausgaben geschieht auch auf der Ebene der Bundesstaaten und nicht unbedingt von der Bundesverwaltung. Musk ist wahrscheinlich getrieben wirklich hier von einem ideologischen Fanatismus zu glauben, der Staat steht jedem allem im Weg, außer wenn es um seine eigenen Unternehmen geht, wo er riesige Aufträge bekommt in der Verteidigung oder in anderen Bereichen. Und da entsteht ein ganz großer Interessenskonflikt. Dieser Interessenskonflikt hat zwei Seiten. Das eine ist, wo es um Regulierungen geht. Eine radikale Deregulierung würde vielen amerikanischen Unternehmen nützen, zumindest kurzfristig, aber auch Musks eigenen Unternehmen, SpaceX, Tesla und vielen anderen. Und das zweite ist, dass dort, wo er hineinschneidet, wahrscheinlich auch seine Unternehmen sind und die auch dort Aufträge und sogar Förderungen bekommen. Und dann ist die große Frage, wird das dann genauso gestrichen werden oder werden die möglicherweise geschont werden? Und dann sind wir genau in dem Bereich der ganz offenen Korruption von dem, was Herr Musk jetzt behauptet, er bekämpfen möchte und möglicherweise er fördert oder selbst davon dann auch massiv profitiert.
Korruption ist das eine. Das andere ist, dass Elon Musk seine enorme Reichweite auch dazu nutzt, Beamte und Politiker unter Druck zu setzen und da quasi seinen Online-Mob gegen diese Leute aufhetzt. Ist das schon eine Art Erpressung auf Regierungsebene?
Also die Art, wie hier er auf X Stimmung macht, ist schon seit vielen Jahren eigentlich, seit er das übernommen hat, aber selbst in den Zeiten davor, wo er auf Twitter nur eines der aktivsten Poster war, Twitterer war, immer wieder auffällig und oft ärgerlich und skandalös. Im Moment wird das auch systematisch eingesetzt und ich glaube, viele, die sich gegen diese dramatische Kahlschlag des amerikanischen Staates von Trump und Musk, die sich dagegen stellen, die sich wehren, die es kritisieren wagen, müssen fürchten, dass sie hier mit Namen, möglicherweise dann auch mit sogar Adresse und anderen E-Mails und so hier auf X öffentlich an den Pranger gestellt werden. Das ist auch eine Einschüchterungspolitik, die Musk auch in der Vergangenheit immer betrieben hat. Aber Donald Trump auch, also schon in den Zeiten noch lange, bevor er in die Politik gegangen ist. Und dagegen versuchen sich dann manche wiederum mit Klagen zu wehren, sind zum Teil auch erfolgreich, aber das dauert wiederum sehr lange und kostet auch wieder viel Geld. Also da findet, abgesehen von den Möglichkeiten, die Musk hat, weil er jetzt hier das Ohr des Präsidenten hat und offenbar da eine Art Schattenpräsidentschaft hier betreibt, auch durch die Tatsache, dass ihm die Plattform X gehört, kann er das zumindest in der öffentlichen Stimmung und Meinung noch einmal verstärken und hier seine Ziele noch effektiver erreichen.
Die Unterdrückung der kritischen Stimmen, die merkt man auch daran, dass die Trump-Regierung offenbar gegen Medien mit Millionenklagen vorgeht. Erleben wir hier eine Art Unterdrückung der in den USA sonst so hoch gepriesenen Pressefreiheit?
Ja, also auf jeden Fall, die Pressefreiheit ist hier in Gefahr, absurderweise von einer Bewegung, die behauptet, dass sie hier für die Meinungsfreiheit kämpfen und immer den anderen, den Demokraten und so, die Zensur vorgeworfen haben. Eigentlich, Trump verfolgt hier eine Strategie gegen etablierte Medien, die sogenannte Mainstream-Media, ob das von den Zeitungen der New York Times ist, aber vor allem die großen Fernsehstationen, die sehr wohl auch von amerikanischen, von den Behörden, von Lizenzen, all dem abhängig sind und hier fürchten müssen, dass ihnen einfach auch die ganzen Frequenzen gestrichen werden. Und sogar, und das ist jetzt schon sehr besonders auffällig, die weltweit agierende Nachrichtenagentur AP, die an sich eher immer objektiv, neutral und unpolitisch ist. Und das Einzige, was ihr vorgeworfen wird, ist, dass sie diese Umbenennung des Golf von Mexiko in Gulf of America nicht mittragen, mit dem Argument, dass sie ja eine weltweite Nachrichtenagentur sind und sich daher nicht dem Willen des amerikanischen Präsidenten fügen, sondern den Namen behalten, der auch international üblich ist. Und jetzt wird die AP und ihre Journalisten werden konsequent aus dem Zugang zum Weißen Haus, sowohl auf dem Flugzeug Air Force One, aber auch in den Presseraum im Weißen Haus, ausgeschlossen. Das ist eine Einschüchterungstaktik, wo Trump und seine Leute sagen, wenn ihr euch nur bei dieser Kleinigkeit wie dem Gulf of America, wenn ihr dort irgendwo etwas Rückgrat zeigt, dann trauen wir euch nicht mehr, dann müssen wir euch hier wirklich in den Boden schlagen, damit nicht anderswo dann irgendwo eine andere Art von Kritik aufkommt, nämlich auch von anderen Medien. Also die großen Medienkonzerne sind jetzt auch, viele sind sehr besorgt, sie sind zum Teil mit massiven Klagen konfrontiert, die alle höchstwahrscheinlich abgewiesen werden würden, aber der Weg dorthin ist in Amerika ganz besonders teuer und die großen Fernsehstationen, CBS oder ABC, die gehören ja auch wiederum Konzernen, die wiederum andere Interessen haben, die wiederum abhängig sind von Entscheidungen der amerikanischen Regierung und deswegen ist jetzt die Tendenz, möglichst sich schnell zu einigen, auch wenn das Geld kostet, statt hier für das Recht auf Pressefreiheit hier aufzustehen und sich zu wehren. Und diese Entscheidungen werden von den Konzernchefs getroffen und für die Journalisten ist das ganz besonders ärgerlich.
Erik, all das, was du beschreibst, das stößt in den USA auch auf viel Widerstand. Es gibt zahlreiche Proteste, die sich gegen diese Maßnahmen wehren. Gleichzeitig, wenn ich mir das so anhöre, Zensur von Medien, die Unterdrückung oder die Erpressung von Beamten und Politikern und ja auch die Kontrolle über Staatsausgaben, bei denen man sich über Prinzipien und Normen des amerikanischen Rechtsstaats hinwegsetzt, das alles klingt für die kritischsten Beobachter durchaus nach Staatsstreich. Ist das das, was Sie hier erleben?
Also es wird manchmal schon als Staatsstreich, als Putsch, als Coup d'État bezeichnet. Ich würde nicht so weit gehen. Es ist ein Versuch, aber die amerikanische Rechtsordnung, das System von Checks and Balances auszuhebeln und dem amerikanischen Präsidenten, der ja tatsächlich demokratisch gewählt wurde, viel, viel mehr Macht zu geben. Ob das gelingt, hängt von zwei Faktoren ab. Von der öffentlichen Meinung. Wie populär ist Trump? Sobald seine Popularität nämlich zu sinken beginnt, wird es schwieriger werden, dass er auch im Kongress weiterhin alles durchsetzen kann. Dort wurden zum Beispiel seine auch zum Teil sehr umstrittenen Nominierungen für das Kabinett, wurden vom Senat am Ende praktisch alle durchgewunken. Sobald aber die Senatoren und Kongressabgeordneten merken, dass sie, sagen wir auch bei den nächsten Wahlen, die ja schon wiederum in weniger als 2 Jahren stattfinden, Probleme haben könnten, dann würde auch möglicherweise der Widerstand gegen das, was Trump hier tut und will, wachsen. Und dann wäre es nicht mehr so leicht für das Weiße Haus, all das auch durchzusetzen, was sie wollen. Vergessen wir nicht, bisher arbeitet Trump nur mit Dekreten. Es wurde praktisch noch kein einziges Gesetz verabschiedet. Und diese Dekrete sind zwar sehr wirkungsvoll, kurzfristig, aber nicht nachhaltig. Die können leicht wieder aufgehoben werden oder können auch von einem Kongress auch für ungültig erklärt werden. Also jetzt im Moment hat er den Kongress in der Tasche. Die Gerichte hat er nicht. Die sind noch unabhängig. Höchstens beim obersten Gerichtshof weiß man noch nicht, wie sehr er Trump hier entgegenkommen wird. Aber das kann auch wieder kippen. Die republikanische Mehrheit in den beiden Kammern des Kongresses ist im Repräsentantenhaus ganz, ganz klein. Da geht es nur um 2 oder 3 Abgeordnete. Und manche von denen sind eher von der rechten Seite, stehen der Trump-Regierung kritisch gegenüber oder leisten Widerstand in manchen Punkten. Und im Senat, wo die Mehrheit etwas größer ist, gibt es doch einige unabhängigere Senatoren, auch bei den Republikanern, die nicht immer mitgehen werden. Und für einen Putsch, für einen Staatsstreich müsste eigentlich die Verfassung auf irgendeiner Weise außer Kraft gesetzt werden. Und das kann nicht einmal Donald Trump.
Vielen Dank, Eric Frey, für diese Einschätzung.
Sehr gerne.
Und mit fliegendem Wechsel in der Moderation gibt's gleich noch den Meldungsüberblick. Zuvor ein Hinweis, wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie Thema des Tages und das Podcast-Team auch unterstützen. Am einfachsten geht das als Standardabonnent und Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach und nach wird mehr über das geplante Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS bekannt. Etwa im Bereich Bildung. So soll es in Zukunft ein Handyverbot an Schulen geben, außer die Handys werden für den Unterrichtszweck genutzt. Die Ganztagsschulen sollen ausgebaut werden und Eltern stärker in die Pflicht genommen werden, wenn Kinder in der Schule Probleme haben oder welche machen. Außerdem soll es einen Chancenindex für mehr Bildungsgerechtigkeit geben. Das bedeutet, dass Schulen, an denen es mehr Kinder mit Förderbedarf gibt, auch mehr Budget bekommen. Reformen sollen auch im Kindergarten kommen, etwa ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Das Bildungsministerium an sich soll an die NEOS gehen und von den Abteilungen für Wissenschaft und Forschung getrennt werden. Letztere sollen an die SPÖ gehen und ins Frauenministerium eingegliedert werden. Als möglicher Bildungsminister hatte sich in den vergangenen Tagen NEOS-Parteigründer Matthias Strolz selbst ins Spiel gebracht. Die Entscheidung dürfte jetzt allerdings auf den Wiener Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr gefallen sein. Im Laufe der Woche, voraussichtlich am Donnerstag, soll das gesamte Programm der geplanten Dreierkoalition präsentiert werden. Zweitens, die USA und die Ukraine sollen sich auf ein Rohstoffabkommen geeinigt haben. Die Ukraine besitzt vor allem in den von Russland besetzten östlichen Gebieten des Landes wertvolle Bodenschätze, an deren Abbau die USA nun als Gegenleistung für die geleistete Militärhilfe beteiligt werden wollen. Einen solchen Deal hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schon in seinem Friedensdeal vorgeschlagen. Trump will diesen nun offenbar umsetzen. Einen ersten Entwurf aus den USA hatte Zelensky noch zurückgewiesen. Ihm fehlten dabei wesentliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Laut dem US-Präsidenten Trump soll Zelensky nun am Freitag nach Washington kommen, um eine neue Version des Abkommens zu unterzeichnen. Aus der Ukraine gibt es dazu bislang noch keine Stellungnahme. Und drittens, gute Nachrichten für den insolventen Motorradhersteller KTM in Oberösterreich. Die Gläubiger haben am Dienstag den Sanierungsplan für das Unternehmen angenommen. Sie sollen nun 30% ihrer Forderungen ausbezahlt bekommen. Dafür werden weiterhin Investoren gesucht. Insgesamt sind 800 Millionen Euro notwendig, auch um die Produktion des derzeit stillstehenden Werks wieder aufzunehmen. Die KTM AG beschäftigt nach mehreren Kündigungswellen derzeit noch rund 2000 Personen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass mehr Leute Thema des Tages hören, dann liken Sie diesen Podcast, lassen Sie uns einen Kommentar da oder abonnieren Sie ihn ganz einfach. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Falls Sie darüber hinaus noch Feedback für uns haben oder auch ein Thema wissen, das wir unbedingt mal aufgreifen sollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Vorhin haben Sie Scholt Wilhelm gehört. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.